Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und ich bin Katrin Ohlendorf. Hallo. Ja, wir leben in einem postfaktischen Zeitalter. Ja, das wird jedenfalls immer wieder gesagt.
Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten.
Postfaktisch?
Postfaktisch.
Postfaktisch.
Emotionen statt Fakten.
Aber ist das wirklich so? Also es gibt einige, die sagen, das stimmt nicht. Der Philosoph Frieder Vogelmann zum Beispiel, der meint, nee, diese Diagnose müssen wir kritisch hinterfragen, weil die auch Probleme mit sich bringen kann, wenn wir falsch damit liegen. Hören wir uns das mal an.
Welche Art von politischer Unwahrheit meint postfaktisch? Ist das eine neue Form von Unwahrheit? Und ab wann trat eigentlich diese neue Form von Unwahrheit auf? Der Kern des Problems ist, wir haben eine falsche, intuitive Vorstellung von der Wissenschaft. Alle gehen davon aus, dass es keine einheitliche Definition der Wissenschaft gibt, um sie von Nicht- und Pseudowissenschaften abzugrenzen. Es wäre verfrüht zu sagen, diese Wissenschaftsverachtung zeigt uns, dass wir in einem neuen sogenannten postfaktischen Zeitalter leben. Und die Gefahr ist, dass wenn man von dieser falschen Diagnose ausgeht, man auch eine falsche Reaktion ihr entgegensetzt.
Okay, gehen wir ganz kurz nochmal ein paar Schritte zurück. Kleiner Rückblick zur Erinnerung. Irgendwann im letzten Jahrzehnt, das hatte viel mit Trump und dem Brexit zu tun und so, wurde immer häufiger gesagt, hier hat was Neues angefangen. Politische und gesellschaftliche Debatten haben sich verändert und zwar derart, dass nun Tatsachen weniger zählen als Gefühle, ganz verkürzt gesagt. Die eigene Wahrnehmung, die wurde plötzlich viel wichtiger, heißt es, und dank Internet, dank der Blasen, in denen wir uns bewegen, bestätigen wir uns heute unser eigenes Weltbild, auf das wir uns konzentrieren, immer wieder selbst. Stichwort Echokammer. Fakten, vielen egal. So wurde das gesagt und spätestens 2016 war das Wort postfaktisch, das diese Diagnose beschreibt, dann in aller Munde. Weil die Gesellschaft für deutsche Sprache hatte es damals zum deutschen Wort des Jahres gewählt und auch die Redaktion des Oxford English Dictionaries, die kürte es zum internationalen Wort des Jahres. Ja, und seitdem wird es immer wieder mal verwendet, um eben den Zustand der Gesellschaft heute zu beschreiben. So, und manche Kritikerinnen, die sagen aber, das ist überhaupt nicht neu und das ist auch gar nicht richtig so. Okay, jetzt könnte man sagen, ist doch total egal. Die einen nehmen das so wahr und die anderen interpretieren das so. Und jetzt, Exkurs Ende, sind wir wieder zurück bei Frieder Vogelmann, Philosoph und Professor für Epistemology and Theory of Science, also Epistemologie und Wissenschaftstheorie an der Uni Freiburg. Der findet das, wie gesagt, nicht egal. Unter anderem, weil diese Diagnose das Vertrauen in Wissenschaft beschädigt. Das glaubt er. Ja, und das wäre ein Problem. Was er genau an der Diagnose postfaktisch für falsch hält, was sie seiner Meinung nach mit dem Misstrauen gegen Wissenschaft zu tun hat, welche Folge das seines Erachtens haben könnte und was er alternativ vorschlägt, das erklärt er uns jetzt Schritt für Schritt in seinem Vortrag. Wissenschaft als Mittel gegen das postfaktische Zeitalter, Fragezeichen, heißt der Vortrag. Und gehalten hat Frieder Vogelmann ihn am 25. Mai 2023. Das war im Rahmen des Kolloquium Fundamentale, das ist eine Vortragsreihe am Karlsruher Institut für Technologie. Und im Sommersemester 2023, da hatte die den Titel Was ist Wahrheit? Annäherung an ein umstrittenes Konzept. Und jetzt ganz, ganz kurz noch eingeschoben für die, die in der Philosophie nicht so zu Hause sind. Epistemologie oder Erkenntnistheorie ist ein Philosophiebereich, in dem geht es ganz einfach ausgedrückt um Wissen. Also da geht es um Fragen wie, was ist Wissen, was können wir wissen, was ist Wahrheit, was macht Wissen zur Wissenschaft, wer schafft Wissen, sowas. Und epistemisch, das Wort taucht auch gleich auf, heißt dann in etwa erkenntnistheoretisch wissend, wissensmäßig, also begründet auf Wissen, auf Fakten, also wahr, nicht nur Überzeugung, so ungefähr. Wie gesagt, ganz verkürzt gesagt. So, und jetzt endlich gehen wir mit Frieder Vogelmann auf Wahrheitssuche.
Ich habe heute vor, kurz auf die genannte Diagnose einzugehen, also auf diese Rede vom postfaktischen Zeitalter und warum sie in die Irre führt. Und dann beschäftige ich mich mit einer falschen Reaktion auf diese falsche Diagnose. Also Sie sehen, es geht im ersten zwei Schritten um zwei Falschheiten. Und dann im dritten kurzen Schritt versuche ich zu zeigen, wie man das vielleicht besser machen kann. Aber zu diesen zwei Falschheiten, mit denen ich mich beschäftigen möchte, kommt eben auch noch eine ziemlich gravierende Schwierigkeit, und das ist der Begriff der Wahrheit selber. Da kommen wir leider nicht ganz drum rum. Aber ich versuche es so schmerzfrei wie möglich zu machen und trotzdem nicht ganz unphilosophisch zu werden. Also die Diagnose vom postfaktischen Zeitalter, dass wir heute in einem postfaktischen Zeitalter leben, die ist Ihnen allen vage vertraut. Spätestens seit das Wort zum Wort des Jahres 2016 gekürt wurde. Ja. Daher ist sie vertraut. Vage ist die Diagnose, weil sie eigentlich nie genau angegeben hat, was denn jetzt das postfaktische Zeitalter ist und wodurch es sich auszeichnet. Was stattdessen diejenigen, die das befürworten, also die diese Diagnose vertreten, immer bringen, sind Beispiele. Und Beispiele habe ich auch mitgebracht. Eines dieser Beispiele kennen Sie alle, und das ist natürlich das Beispiel von der Amtseinführung von Donald Trump, wonach, also laut Trump selber, 1,5 Millionen Menschen dieser Amtseinführung beigewohnt haben, Zitat, den ganzen Platz bis hinunter zum Washington Monument. Wenn man auf die Luftbilder guckt, dann sieht man natürlich, dass das nicht stimmt. Ja, und mit diesen Luftbildern konfrontiert, sagte sein damaliger Sprecher Sean Spicer, es war das größte Publikum der Welt, punktum. Und einen Tag später kommt dann Trumps Beraterin Kellyanne Conway nochmal angesprochen auf diese Falschaussage und erfindet das schöne Wort von den alternativen Fakten, die das Weiße Haus der Presse entgegengehalten hätte. Und in dieser Episode, so scheint es jedenfalls, sehen wir eine an Wahrheit desinteressierte oder sogar aktiv gegen Wahrheit arbeitende Politik, also eine postfaktische Politik. Aber hier beginnen dann auch schon die Zweifel. Welche Art von politischer Unwahrheit meint postfaktisch eigentlich? Denn wir können ja Lügen, Ideologien, Propaganda und so weiter unterscheiden. Und wir sollten die auch unterscheiden, weil wir jeweils unterschiedlich mit denen umgehen müssten. Also, was meint eigentlich postfaktisch? Ist das eine neue Form von Unwahrheit? Und ab wann trat eigentlich dieses postfaktische, diese neue Form von Unwahrheit auf? Warum beginnt das postfaktische Zeitalter nicht schon mit der Erfindung mobiler Massenvernichtungswaffen durch die US-Regierung von George W. Bush, um den Irakkrieg zu erklären, oder mit der Publikation der Pentagon Papers, oder, um nach Deutschland mal zu springen, mit dem Nazi-Propaganda-Apparat? Also was ist das Neue, was die DiagnostikerInnen sagen lässt, dass wir jetzt in einem postfaktischen Zeitalter leben? Und diese Fragen, das ist mir wichtig, diese Fragen klingen erstmal extrem pedantisch, aber wenn man eine Diagnose erstellt, die im Kern ja sagt, die Gegenwart ist nicht mehr an Wahrheit interessiert, dann sollte man sich für diese pedantischen Fragen selber schon interessieren, weil man ja irgendwie was Wahres behaupten möchte. Ja. Also da sehen Sie, warum ich Zweifel an dieser Diagnose habe. Das bedeutet nicht, dass Unwahrheiten in der Politik uns nicht besorgen sollten. Also nur weil man sagt, die Diagnose des Postfaktischen ist falsch, heißt es nicht, dass man gleichzeitig auch sagt, die Beziehung von Politik und Wahrheit im Moment ist ganz grandios. Ja. Bevor ich aber das ein bisschen ausbuchstabieren möchte, möchte ich auf ein zweites Beispiel kommen, das auch sozusagen die Neigung vielleicht stärken könnte, von einem postfaktischen Zeitalter zu sprechen. Und hier gehe ich auf gezielte Wissenschaftsverachtung ein. Und auch da könnten wir natürlich aus der US-Politik viele Beispiele ziehen, aber wir können auch ein paar aus der deutschen Politik finden. Hier zum Beispiel sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Grundsatzprogramm der AfD. Ich werde Ihnen das jetzt nicht vorlesen. Ich möchte nur auf vier Unwahrheiten aufmerksam machen. Gibt vielleicht sogar noch mehr. Aber die erste ist natürlich, dass Kohlendioxid kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens ist. Das ist nicht unwahr. Natürlich ist Kohlendioxid ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens. Die Folgerung aber, dass er deswegen unschädlich sei, die ist natürlich einfach Unsinn. Und das ist genau dasselbe wie bei Zucker. Ja? Also jedes Lebewesen braucht Zucker, aber ein Übermaß an Zucker ist trotzdem nicht gut. Ein anderes Beispiel ist die Aussage, dass die Computermodelle sich nicht verlässlich rechnen würden, dass es angesichts der empirischen Überprüfung dieser Modelle beispielsweise an der Klimavergangenheit schlicht unzutreffend. Drittens gab es seit Ende der 1990er Jahre sehr wohl einen Anstieg der globalen Temperatur. Auch wenn diese, das ist übrigens eine Unwahrheit, die finden Sie seit langer, langer Zeit immer wiederholt, wenn Sie sich für KlimawandelleugnerInnen interessieren. Das ist eine der populärsten Thesen. Die beruht darauf, dass man nur isoliert einen einzigen Datensatz aus der Klimawissenschaft heranzieht, den sogenannten Head-Crut Datensatz in einer älteren Version, der nicht die Erwärmung der Meere mit berücksichtigt, die allerdings die meiste Wärme speichern. Sobald man darauf verzichtet, sozusagen Datenquellen künstlich zu isolieren, verschwindet dieser Eindruck. Und vielleicht nur noch zum Abschluss die These, dass der Weltklimarat den sogenannten CO2-Düngeeffekt unterschlagen würde, kann man jedenfalls, wenn man mal in diesen Bericht reingeblickt hat, und ich bin natürlich nur Laie, aber es gibt ein ganzes Kapitel, nämlich Kapitel 5.4, was sich nur um diese Thematik dreht. Also das meine ich mit Wissenschaftsverachtung. Das sind tatsächlich einfach Aussagen, die über das, was in der Wissenschaft passiert, hinweggehen, um ihre eigenen Wahrheiten zu erfinden. Und ich halte dieses Beispiel natürlich für etwas gravierender als das Beispiel mit der Amtseinführung. Ja, weil hier geht es tatsächlich um Unwahrheiten, die politisch viel relevantere Konsequenzen haben können. Trotzdem, und das ist jetzt wichtig für den Rest des Vortrags, trotzdem sind solche Arten von Wissenschaftsverachtung, die ja in den letzten Jahren ziemlich ins Rampenlicht gekommen sind, Sie können natürlich auch an andere Beispiele denken, die sind prinzipiell gesehen erstmal nicht ganz was Neues. Denken Sie an die Auseinandersetzung in den vor allem 70er, 80er Jahren, damals in den USA, hauptsächlich um die Evolutionstheorie und den sogenannten Kreationismus. Ja. Also auch hier wäre es verfrüht zu sagen, diese Wissenschaftsverachtung zeigt uns, dass wir in einem neuen sogenannten postfaktischen Zeitalter leben. Und die Gefahr ist, dass wenn man jetzt von dieser falschen Diagnose ausgeht, man auch eine falsche Reaktion ihr entgegensetzt. Und damit werde ich mich hauptsächlich heute beschäftigen. Diese falsche Diagnose scheint mir nämlich eine zu sein, die noch weitaus verbreiteter ist als diese falsche Diagnose selber. Dabei setzt man auf einen emphatischen Begriff von Wissenschaft, der diese Wissenschaft idealisiert und auf eine Weise missversteht, sodass sie am Ende einen nostalgischen Positivismus vertreten. Positivismus ist ein alter und umstrittener Begriff. Ich nutze den in einem ganz minimalistischen Sinne nur, um zu sagen, dass hier unbezweifelbare Annahmen oder Tatsachen als gegeben vorausgesetzt werden. Und das ist ungefähr das, was Jürgen Habermas meint, wenn er bündig definiert, dass wir Reflexion verleugnen, also die Möglichkeit, die gegebenen Tatsachen nochmal zu hinterfragen. Das ist der Positivismus. Die gegenwärtige Form, die dieser Positivismus als Verteidigungsstrategie der Wissenschaften annimmt, nenne ich nostalgischen Positivismus, weil er häufig mit einem Blick zurück einhergeht auf Zeiten, in denen die Gesellschaft den Naturwissenschaften noch vertraute und in denen aufmüpfige Philosophinnen und Sozialwissenschaftlerinnen sich noch nicht getraut haben, an Begriffen von Wahrheit oder Objektivität herumzukritisieren. Ich weiß nicht so genau, wann dieses goldene Zeitalter der epistemischen Souveränität gewesen sein soll. Auffällig ist, dass dieser nostalgische Positivismus in den letzten Jahren eben besonders lautstark in diesen Verteidigungsschriften von denen vertreten wurde, die eben gegen das vermeintlich postfaktische Zeitalter anschreiben. Und man kann den, glaube ich, am besten kennzeichnen, diesen nostalgischen Positivismus, indem man sagt, der kombiniert eigentlich vier Thesen. Die erste ist, dass Wahrheit ohne Diskussion als realistische Korrespondenzbeziehung zwischen Aussagen und einer von menschlichen Wünschen und Überzeugung unabhängigen Wirklichkeit bestimmt wird. Zweitens wird Wissenschaft als einheitliche Veranstaltung beschrieben. Deswegen im Singular die Wissenschaft, die sich dank ihrer Methode eindeutig gegen Pseudowissenschaften abgrenzen lässt. Drittens garantiert diese Methode zudem, dass die Wissenschaften unbeeinflusst von politischen Konflikten, sozialen Normen oder ethischen Erwägungen bleibt. Das heißt, die Methode erlaubt es ihr, politisch neutral und selbstkorrigierend zu sein. Und viertens wird der Verlust dieser ersten drei Gewissheiten in unserem postfaktischen Zeitalter erklärt, auf irgendeine Weise. Ja, also die nostalgischen PositivistInnen glauben eben, dass wir diese ersten drei Gewissheiten mittlerweile verloren haben und dafür müssen sie dann eine Erklärung anbieten. Ich möchte darauf ein bisschen näher eingehen und Ihnen ein Beispiel vorstellen, wie so ein nostalgischer Positivismus aussehen kann und im Zuge dessen auch ein bisschen auf die bisher noch nicht erläuterten Ideen zur Wahrheit eingehen, die Sie da drin finden. Das Beispiel kommt von Lee McIntyre mit einem kleinen populären Büchlein, das den Titel Post-Truth trägt, von 2019, glaube ich. Er spricht natürlich sich und seine Leserinnen als diejenigen an, die sich um Wahrheit sorgen, Aber das Interessante ist, dass er kaum diskutiert, was diese Wahrheit, um die wir uns doch kümmern sollen, eigentlich ist. Als Minimalanforderung, die jeder Wahrheitsbegriff erfüllen müsse, zitiert er Aristoteles klassische Definition, nämlich zu sagen, das Seiende sei nicht oder das Nichtseiende sei, ist falsch. Dagegen zu sagen, dass das Seiende sei und das Nichtseiende nicht sei, ist wahr. Und obwohl er zugesteht, dass die Interpretation dieses Satzes sehr umstritten ist, vereindeutigt er seine Interpretation sofort zu einer realistischen Korrespondenztheorie der Wahrheit und geht im Folgenden über alle möglichen Einwände daran hinweg, als ob sie seine weiteren Ausführungen nicht betreffen. Und das ist ein Problem, weil sie betreffen seine Ausführungen. Und das möchte ich Ihnen kurz vorführen. Nun ist die philosophische Diskussion über Wahrheit ziemlich verwickelt. Und ich werde nicht versuchen, Ihnen einen Überblick zu geben. Ich möchte einfach nur zwei Fragen aus dieser Diskussion aufgreifen, die, glaube ich, schon ausreichen, um zu zeigen, warum man hier vorsichtiger sein sollte, als McIntyre das ist. Die erste Frage ist, ist Wahrheit eine Beziehung? Und die zweite lautet, wenn sie eine Beziehung ist, dann zwischen was eigentlich? Fasst man Wahrheit, so wie McIntyre, als realistische Übereinstimmung zwischen Aussagen und Welt auf, dann beantwortet man beide Fragen zugleich. Wahrheit wird dann als Übereinstimmungsbeziehung verstanden, die zwischen Aussagen und der Welt besteht, über die etwas ausgesagt wird. Und der Zusatz realistisch bei realistische Korrespondenztheorie gibt an, dass sie zwischen ontologisch ungleichartigen Entitäten besteht. Das heißt, zwischen Entitäten aus verschiedenen Seinsbereichen, also Sätze, sprachliche Gegenstände einerseits und Elemente der nichtsprachlichen Wirklichkeit andererseits. Wer jetzt stattdessen Wahrheit anders versteht, also beispielsweise kohärenztheoretisch, der versteht Wahrheit zwar ebenfalls als eine Relation, also ebenfalls als eine Beziehung, würde aber auf die zweite Frage eine andere Antwort geben, nämlich sagen, dass diese Kohärenzrelation zwischen ontologisch gleichartigen Elementen besteht, klassischerweise zwischen verschiedenen Aussagen und Aussagemengen. Sogenannte deflationistische Theorie, der andere große Mainstream in der Philosophie, verstehen Wahrheit gar nicht erst als Relation. So fasst die frühe Form der Redundanztheorie den Ausdruck ist wahr als ein rein rhetorisches Mittel auf, das zur Betonung eingesetzt wird oder um Wiederholung zu vermeiden. Also statt zu sagen, Caesar wurde ermordet, ist wahr, kann ich auch Caesar wurde ermordet sagen, so Frank Ramsey. Und allenfalls wird damit was betont, aber es wird eben nichts Neues dem Satz hinzugefügt. Und in anderen Fällen erspart uns ist wahr Arbeit, weil anstatt nochmal zu erzählen, was Emma alles gesagt hat, kann ich einfach sagen, was Emma sagte, ist wahr. Schöne Abkürzung. Aber, und das wäre die deflationistische Theorie, das ist auch alles, was Wahrheit tut. Es ist keine Beziehung zwischen irgendwas, es ist nur eine rhetorische Abkürzung, eine Arbeitserleichterung. Wolfgang Künne warnt angesichts solcher Unterscheidung davor, in dem Slogan, dass das, was jemand denkt oder sagt, genau dann wahr ist, wenn man mit der Realität übereinstimmt, bereits eine Vorstellung der Wahrheit als Korrespondenz zu sehen, weil eben alles davon abhängt, wie wir übereinstimmen mit, was in diesem Satz auftaucht, interpretieren. Ist es eine echt zweistellige Relation, das heißt eine Beziehung zwischen zwei unabhängigen Entitäten, oder sieht es nur grammatisch so aus? Und sein Beispiel, um den Unterschied mal zu verdeutlichen, ist der Satz Ben fiel in Vergessenheit. Nach diesem Satz würde niemand die Frage stellen, worein fiel Ben? Ja, weil es offensichtlich kein Gebrauch von fallen in ist, der einem erlaubt, diese Frage zu stellen. Aus dem Satz Ben fiel in den Swimmingpool, da kann man natürlich diese Frage anschließen. Und daran sehen wir, dass auf der grammatischen, sozusagen, dass auf der Oberfläche zwar dasselbe Verb hier benutzt wird, aber dass die Tiefenstruktur dieses Satzes und die Bedeutung natürlich ganz anders funktioniert. Und die entscheidende Frage für Philosophen ist jetzt, funktioniert Wahrheit eher so wie in dem ersten Satz das fiel in oder eher so wie in dem zweiten Satz das fiel in? Und dann können sie sich über Jahrhunderte die Köpfe einschlagen. Das soll nur verdeutlichen, sozusagen auf welche subtilen Unterscheidungen man sich eigentlich einlässt, wenn man ernsthaft über Wahrheit diskutieren würde. Und wie gesagt, das sind jetzt nur zwei der Fragen aus der aktuellen Diskussion. Für McIntyre wäre diese subtile Unterscheidung wichtig, weil er die Neuartigkeit des postfaktischen Zeitalters darin sieht, dass die Ignoranz von Wahrheiten zu einem Realitätsverlust führt, also zur Infragestellung nicht nur der Idee, ob wir Wissen von der Wirklichkeit haben können, sondern von der Existenz dieser Wirklichkeit selbst, wie er schreibt. Und das ist unmittelbar einleuchtend, wenn man Wahrheit als realistische Korrespondenztheorie fasst, Das ist aber überhaupt nicht einleuchtend, wenn man Wahrheit über eine dieser anderen Theorien erfasst. Alle diese Theorien, das wäre der Witz hier, können zwar eine Interpretation von der Aristoteles-Definition liefern, aber alle diese anderen Theorien, die Lee McIntyre ja gar nicht erst erwähnt, würden zu anderen Ergebnissen bei der weiteren Ausführung kommen. Das heißt, problematisch ist für mich an dieser Stelle nicht, dass McIntyre eine Korrespondenztheorie realistischer Natur vertritt. Das dürfen die Leute gerne machen. Problematisch wird es dann, wenn man so tut, als ob man das nicht begründen müsste und als ob alle anderen Alternativen offensichtlich ausgeschlossen sind. McIntyre baut auf diese nie explizierte realistische Korrespondenztheorie der Wahrheit die Vorstellung auch einer einheitlichen Wissenschaft auf, die er zudem als politisch neutrale, wertfreie, empirische Forschung bestimmt. Also schon das, Sie sehen sofort die Probleme, die sich da stellen, weil wenn man das auf empirische Forschung eingrenzt, wäre zum Beispiel die Mathematik keine Wissenschaft mehr. Und die Frage ist natürlich, wollen wir das sagen? Ja. Die wissenschaftliche Praxis sei wertneutral, solange die Beteiligten ihren strengen Standards gerecht würden, zu denen insbesondere die Replizierbarkeit experimenteller Ergebnisse und Peer-Review-Prozesse gehören. Und damit fehlen dann von den vier Behauptungen, aus denen der nostalgische Positivismus besteht, nur noch die letzte. Nachdem McIntyre erstens Wahrheit ohne Begründung als realistische Übereinstimmung definiert hat, zweitens Wissenschaft als einheitliches Unternehmen der Wahrheitssuche bestimmt hat, das drittens wertneutral vorgeht, muss er jetzt nur noch die Frage beantworten, warum wir heutzutage diese drei Einsichten vergessen haben. Und wie Sie leicht raten können, ist der Schuldige die sogenannte Postmoderne, die Wahrheit dahingerafft haben. Daniel Pascal Zorn hat mal geschrieben, das ist der Gegner, auf den sich alle einigen können. Und das zeigt schon an, dass das ein Strohmann ist. Das könnte man vertiefen, wenn man sich die Deutung der Postmoderne bei McIntyre anguckt. Das erspare ich Ihnen. Ich will nur darauf hinweisen, dass das einfach die empirisch gesehen ein Riesenproblem dasteht, so eine Schuldzuweisung zu machen, weil man sich ja dann fragen müsste, wie kommt dieser Einfluss eigentlich zustande und wo ist der mal aufzuspüren? Und wenn Sie, wie ich, der Postmoderne nahestehen, oder zumindest Teilen von dem, was McIntyre darunter versteht, und dann lesen, dass ihre, also meine Ansicht offensichtlich die Universitäten dominiert, dann schlackern sie mit den Ohren und fragen sich, ach, warum habe ich das bisher nicht mitbekommen? Also will sagen, der Einfluss der Postmoderne auf die Universitäten insgesamt ist dermaßen marginal, dass es eine irrsinnige Vorstellung ist, denen sozusagen die Schuld zuzuweisen und nicht zum Beispiel mal darüber zu sprechen, dass wir eine völlig gewandelte Medienlandschaft haben, inklusive sozusagen der politisch-ökonomischen Bedingungen, die dazugehören. Weder mit den drei Behauptungen zu Wahrheit und Wissenschaft noch mit der abschließenden Schuldzuweisung an die Postmoderne ist McIntyre allerdings allein. Das sind extrem populäre Vorstellungen. Vielleicht haben Sie die auch schon an der einen oder anderen Stelle ähnlich gehört. Ich habe mich auf ihn konzentriert, weil er das so schön explizit macht. Die unbegründete Definition von Wahrheit als Übereinstimmung mit einer unabhängigen Wirklichkeit und den Vorwurf gegen die Postmoderne habe ich schon kritisiert. Die beiden Thesen zur Wissenschaft allerdings bisher nur wiedergegeben. Und mir ist wichtig zu sagen, das tue ich nicht, weil ich die für unwichtig oder für richtig halte. Im Gegenteil, ich komme jetzt dazu, weil ich glaube, dass diese Vorstellung einer einheitlichen wissenschaftlichen Methode und der Wertfreiheit des Kerns wissenschaftlicher Praktiken gegenwärtig unser sozusagen spontanes Bild davon, was Wissenschaft eigentlich ist, beherrschen. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Kern des Problems ist. Wir haben eine falsche, intuitive Vorstellung von der Wissenschaft. Und dazu möchte ich Ihnen zwei Ergebnisse aus der Wissenschaftstheorie einfach kurz vorstellen, die an diesen Gewissheiten rütteln und zumindest diejenigen unter starke Begründungspflichten setzen, die Sie vertreten wollen. Der erste richtet sich gegen die Vorstellung einer einheitlichen Methode, mit der man Wissenschaft einheitlich definieren kann. Und am schnellsten kann man sich sozusagen von dieser These freimachen, wenn man auf die Geschichte des sogenannten Abgrenzungsproblems guckt. Ich glaube, niemand hat einen so starken Einfluss auf unsere spontane Idee von Wissenschaft gehabt wie Karl Popper. Und von ihm stammt auch dieser Name, das Abgrenzungsproblem. Dabei geht es um die Suche nach einem Kriterium, mit dem man Wissenschaft auf der einen Seite und Pseudowissenschaft oder Nichtwissenschaft auf der anderen klar abgrenzen kann. Seit der sogenannten wissenschaftlichen Revolution im 17. Jahrhundert wurde erstmal die induktive Methode als die Methode der Wissenschaft angesehen. Also die Idee, dass WissenschaftlerInnen zunächst Beobachtungen anstellen, ob jetzt Beobachtungen oder Experimente, dann daraus Regelmäßigkeiten ableiten, diese zu Theorien verallgemeinern und anschließend überprüfen, ob die Hypothesen, die sich aus diesen Theorien ableiten lassen, die Voraussagen tatsächlich auch eintreffen. Und der Schritt von der Beobachtung des Einzelfalls zu der Bildung allgemeiner Theorien ist natürlich der Schritt der Induktion. Daran entzündet sich Poppers Kritik. Induktion sei keine verlässliche Methode, weil induktive Schlüsse von einzelnen Beobachtungen auf generelle Sätze niemals wahrheitserhaltend und damit logisch ungültig seien. Um ein Beispiel von David Hume aufzugreifen: Selbst wenn Brot bisher immer meinen Hunger gestillt hat, könnte ich morgen feststellen, dass es das nicht mehr tut, und deswegen ist der allgemeine Satz Brot stillt Hunger nicht zu rechtfertigen. Das wäre jetzt schlimm, wenn die Wissenschaft tatsächlich die Induktion so grundlegend benutzen muss, aber laut Popper tut sie das natürlich gar nicht. Das ist ein Selbstmissverständnis. Eigentlich verlässt sie sich stattdessen auf die sogenannte hypothetisch-deduktive Methode der Falsifikation. Das heißt, ForscherInnen leiten möglichst kühne Hypothesen aus ihren Theorien ab, versuchen diese durch Experimente zu falsifizieren, und wenn ihnen das gelingt, müssen sie wieder zurück ans Reißbrett und eine neue Theorie aufstellen, die sie dann einen anderen Test unterwerfen. Falls ihnen das nicht gelingt, also falls sie das nicht falsifizieren können, ist die Theorie nicht bewiesen, sondern hat sich nur in diesem Einzelfall bewährt, und die Wissenschaftlerinnen werden dran gehen, neue, schwierigere Falsifikationstests sich auszudenken. Zwei grundlegende Probleme haben dazu geführt, dass eigentlich niemand in der aktuellen Wissenschaftstheorie noch glaubt, dass Wissenschaft so funktioniert. Das eine ist ein logisches Problem, das andere ist ein empirisches Problem. Das logische Problem ist eigentlich schon aus dem 19. Jahrhundert bekannt. Wir testen nie, und das kommt von Pierre Duhem, französischer Wissenschaftstheoretiker und Physiker, wir testen nie eine einzelne Hypothese in unseren Experimenten, sondern wir brauchen immer Hilfshypothesen dabei. Und sei es, dass wir bestimmte Apparate benutzen müssen, und in diesen Apparaten sind natürlich Hypothesen eingearbeitet. Sie brauchen zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung davon, wie Optik funktioniert, wenn Sie ein Teleskop verwenden wollen. Und diese Hilfshypothesen werden in Ihre Experimente oder Beobachtungen mit dem Teleskop einfließen. Und jetzt sagt Duhem schlicht, naja gut, wenn das Experiment also zeigt, dass die Voraussage, die wir aus der Theorie abgeleitet haben, nicht eintrifft, was haben wir dann falsifiziert? Die abgeleitete Hypothese oder alle unsere Hilfshypothesen? Das Experiment selber und die Logik alleine kann Ihnen keine Entscheidung hier liefern. Ja, und daran scheitert sozusagen das Falsifikationsprogramm, jedenfalls als grundlegende Methode der Wissenschaft, logisch. Empirisch gesehen funktionieren wissenschaftliche Praktiken sowieso anders. Thomas Kuhn hat das rausgestellt, weil jede Theorie am Anfang, insbesondere am Anfang, auf gravierende Unstimmigkeiten mit den vorliegenden Daten trifft. Das ist natürlich. Und wenn, so Kuhn, wenn wir sofort die Theorie aufgeben würden, nur weil wir Daten haben, die ihr widersprechen, dann wäre keine unserer sozusagen bekannten, anerkannten Theorien jemals gebildet worden. Ja, wir müssen Theorien normalerweise durchsetzen gegen diese ersten Diskrepanzen. Ich springe jetzt ein bisschen, weil die Diskussion natürlich bei Popper und Kuhn noch lange nicht endet. Bis in die 80er Jahre hinein war das eine enorm engagierte Debatte, wo immer mehr PhilosophInnen versucht haben, sozusagen, okay, auf der einen Seite wollten sie wie Popper so ein schönes Kriterium finden, auf der anderen Seite wollten sie den historischen, empirischen Bedenken Rechnung tragen, und dann werden immer neue Kriterien vorgeschlagen und immer neue Kriterien verworfen, weil irgendjemand wieder zeigt, was da die Probleme sind. Bis 1983 Larry Lorden einen Text mit dem sehr zugespitzten Titel schreibt, das Ableben des Abgrenzungsproblems. Lorden argumentiert, dass das Abgrenzungsproblem unlösbar ist, solange wir an zwei Bedingungen festhalten, nämlich erstens, dass als Kriterium wir ein Kriterium suchen, das notwendige und hinreichende Bedingungen dafür liefert, was Wissenschaft ist und damit sozusagen auch bestimmen kann, was keine Wissenschaft ist. Und zweitens, dass dieser Begriff von Wissenschaft, der dabei rauskommt, nicht einfach irgendwie beliebig sein sollte, sondern schon zumindest auf die größten Teile der Geschichte von Wissenschaften anwendbar sein sollte. Beide Anforderungen hält Lorden für gut begründet, beide zusammen seien nicht erfüllbar. Und nun ist es zwar selten, dass Philosophinnen auf so einen Beitrag tatsächlich mit der Einstellung der Debatte reagieren, wie vorgeschlagen, aber das ist einer der seltenen Fälle, wo das passiert ist. Seit 1983 finden sie dieses Problem größtenteils nicht mehr aktiv diskutiert, nicht mal mehr in den Einführungsbüchern neuerer Art wird es noch erwähnt, weil es einfach als sozusagen Scheinproblem gilt. Stattdessen gibt es dann sozusagen vielleicht so ab den späten 90er, 2000er Jahren zaghafte Versuche in andere Richtungen, wo man sozusagen das Ausgangsproblem verändert. Also zum Beispiel, indem man sagt, okay, wir können nicht so ein Kriterium finden, das uns notwendige und hinreichende Bedingungen gibt, aber wir können andere Kriterien finden. Beispielsweise Kriterien, die ein bisschen weicher sind. Also mehrere Kriterien, von denen nicht jede Wissenschaft jedes Kriterium erfüllt, sondern einige Wissenschaft diese, andere diese, aber insgesamt ergibt sich sozusagen ein Cluster, der von Familienähnlichkeiten so weit gekennzeichnet ist, dass wir das insgesamt alles unter dem Begriff Wissenschaft fassen können. Andere Philosophinnen wechseln die Richtung der Untersuchung und definieren nicht, was Wissenschaft ausmacht, sondern was Pseudowissenschaft ausmacht. Also man versucht dann, positive Merkmale von Pseudowissenschaften zu finden. Aber wie auch sozusagen welche Versuche auch immer sie in den neueren Diskussionen finden, alle gehen davon aus, dass es keine einheitliche Definition der Wissenschaft gibt, um sie von Nicht- und Pseudowissenschaften abzugrenzen. Und das akzeptieren selbst diejenigen, die glauben, naja, eigentlich müsste es schon sowas geben, wir haben es nur noch nicht gefunden. Aber selbst die akzeptieren, dass sie sozusagen erstmal gegen diese etablierte Meinung anargumentieren müssen. Nur als Randbemerkung, für die Wissenschaftsgeschichte und die Wissenschaftssoziologie gilt ohnehin, dass die schon seit langer Zeit nicht glauben, man könnte hier sozusagen über diese abstrakten philosophischen Gedankenspiele weiterkommen, sondern die haben sich konkret auf die empirischen Praktiken konzentriert, in denen bestimmte Wissenschaften sich durchsetzen, also ihre Autorität für ein bestimmtes Gebiet durchsetzen, gegen rivalisierende andere Wissenspraktiken. Der Punkt, den ich für uns mitnehmen möchte, ist, dass wie auch immer sozusagen Sie jetzt daran weitermachen, als die Uneinheitlichkeit der Wissenschaft bezeichnet wird, ist, glaube ich, im Moment die herrschende Meinung in der Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftsgeschichte und Soziologie. Und wer immer sozusagen glaubt, das nicht annehmen zu müssen, der hat eine ganze Reihe von den Wissenschaften, die sich mit Wissenschaft beschäftigen, gegen sich. Das heißt, wenn wir die Wissenschaften, und jetzt im Plural ab jetzt, weil das haben wir gelernt, wenn wir die Wissenschaften verteidigen wollen gegen so Unwahrheiten und Wissenschaftsverachtung, dann sollten wir das auf eine Weise tun, die nicht diese fiktive Einheit wieder einführt, weil wir dann hinter die Erkenntnisse der Wissenschaften zurückfallen, die sich mit den Wissenschaften beschäftigen. Und das wäre eine Verteidigung der Wissenschaften, die selber unwissenschaftlich wird. Ich komme zu dem zweiten großen Komplex, der, glaube ich, unser Alltagsbild von Wissenschaften bestimmt. Und das ist die Idee, Wissenschaften wären wertfrei. Natürlich würde niemand das so ungeschützt sagen, dass Wissenschaft wertfrei ist. Wir wissen alle, dass es sowas wie Ethikkommissionen gibt und damit gibt es natürlich Werte in den Wissenschaften. Diejenigen, die das versuchen, trotzdem zu vertreten, machen die etwas raffiniertere Unterscheidung zu sagen, es gibt in den Wissenschaften den Entdeckungs-, Anwendungs- und Rechtfertigungskontext. Und in all diesen Kontexten spielen verschiedene Werte eine Rolle. Aber in dem Rechtfertigungskontext, wo es also tatsächlich um das Aufstellen, Überprüfen, Kritisieren oder Akzeptieren von Hypothesen geht, da sind nur sogenannte kognitive oder epistemische Werte, also Werte, die der Wahrheitsfindung günstig sind, zugelassen. Im Anwendungskontext, im Entdeckungskontext, wie die Leute auf ihre Forschungsprojekte kommen, da sind auch politische, soziale, ethische und andere Werte zugelassen. Das ist das sozusagen nicht naive Ideal von Wertfreiheit. Auch das ist nicht mehr Stand der wissenschaftstheoretischen Diskussion. Und Philipp Kitscher, der nun wirklich kein Radikaler ist, hat das schon vor 10 Jahren mal so zusammengefasst. Auf der Wertfreiheit wissenschaftlicher Forschung zu insistieren, ist unter WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und in der Öffentlichkeit verbreitet. Einstmals war es ebenfalls unter denen populär, die die Wissenschaften studieren, HistorikerInnen, PhilosophInnen, SoziologInnen. Neuere Untersuchungen der Praktiken von WissenschaftlerInnen in Vergangenheit und Gegenwart haben die dominierende Rolle aufgedeckt, die verschiedenen Arten von Werten in ihren Urteilen und Forschungen häufig gespielt haben. Angesichts der wachsenden Sammlung von Belegen ist das Ideal wertfreier Wissenschaft suspekt geworden, nicht nur, weil die vielen einzelnen WissenschaftlerInnen den Standard der Wertfreiheit nicht gerecht werden, sondern weil sie ihm nicht gerecht werden können und deswegen auch nicht sollten. Und es sind, da werde ich jetzt sehr summarisch vorgehen, mit Blick auf die Zeit, aber es sind drei grobe Argumentationsstränge, die zu diesem Umschwung in der Standardmeinung geführt haben. Die erste untergräbt die skizzierte Trennung zwischen Entdeckungs- und Rechtfertigungskontext, indem sie mit Argumenten zeigt, dass selbst das logisch-begriffliche Abwägen von Theorien und Hypothesen nie ohne Rückgriff auf den sozialen Kontext auskommt. Ob zum Beispiel eine Theorie Anschlussforschung ermöglicht, spielt ebenso eine Rolle wie bei der Bewertung wie die Risikoeinschätzung. Und Philipp Kitscher erinnert beispielsweise an die berechtigte Forderung von AIDS-Aktivistinnen, Blindversuche frühzeitig abzubrechen, nachdem sich experimentelle Medikamente als sehr wirkungsvoll erwiesen haben und es damit schweres Leid bedeutet hätte, es den Patientinnen in der Kontrollgruppe zu enthalten. Das ist nur so ein Beispiel. Unter Druck geraten ist auch die scharfe Unterscheidung von kognitiven oder epistemischen Werten auf der einen Seite, die im Rechtfertigungskontext erlaubt sind, und nicht epistemischen, also politischen und ethischen Werten auf der anderen Seite. Helen Longino hat ausführlich gezeigt, dass vermeintlich rein epistemische Werte wie ontologische Sparsamkeit von Theorien oder deren Konsistenz mit früheren Ergebnissen kontroverse, nicht epistemische Voraussetzungen beinhalten. Also beispielsweise, warum dürfen wir annehmen, dass das Universum, das wir erforschen, ontologisch sparsam ist? Das ist eine ziemlich steile These. Oder, wenn man auf den vermeintlich epistemischen Wert von Konsistenz mit vorhergehenden Theorien und Ergebnissen achtet, dann muss man, um diesen Wert zu vertreten, die Ergebnisse dieser früheren Theorien natürlich als richtig voraussetzen. Und die feministische Wissenschaftstheorie hat eindrucksvoll gezeigt, wie häufig dadurch androzentrische und sexistische Forschungspraktiken ungeprüft fortgesetzt werden. Der dritte Argumentationsstrang betont jetzt eher die positive Rolle von nicht-epistemischen Werten in den wissenschaftlichen Praktiken. Die sind einerseits notwendig, weil die Evidenz selbst in Idealfällen nie die eine beste theoretische Erklärung festlegen kann. Und aufgrund dieses unter dem Namen Unterdeterminiertheit bekannt gewordenen Problems müssen WissenschaftlerInnen bei der Theoriewahl zwangsläufig auf Werte zurückgreifen. Aber nach den vorigen Überlegungen, dass es eben keine rein epistemischen Werte gibt, können das auch keine rein epistemischen Werte sein. Und daraus folgt jetzt nicht, dass die Theoriewahl willkürlich oder irrational sein müsste, weil da eben soziale oder politische Werte ins Spiel kommen. Daraus folgt nur, dass man, wenn man methodisch strenge Wissenschaft betreiben will, auch auf diese Werte reflektieren muss. Ja. Erst die Leugnung, dass nicht epistemische Werte eine Rolle in den wissenschaftlichen Praktiken spielen, sowie die daraus folgende Annahme unreflektierter Werturteile, nimmt Irrationalität billigend in Kauf. Ich komme zu meinem letzten Teil. Wie wir gesehen haben, verfällt die Verteidigung der Wissenschaft im Singular gegen ihre VerächterInnen deswegen in einen nostalgischen Positivismus, weil sie von einer spontanen Philosophie der Wissenschaft ausgeht, die weiterhin von der Einheit der Wissenschaften und ihrer Wertfreiheit ausgeht. Im Rückgriff auf die zeitgenössische Wissenschaftstheorie habe ich dagegen behauptet, dass beides nicht mehr zu vertreten ist. Aber ich glaube auch, dass diese Kritik alleine noch nicht ausreicht, weil es ja richtig ist, dass wir die Wissenschaften verteidigen wollen. Und bisher haben wir nur gehört, wie wir das nicht machen können. Das heißt, es braucht noch einen letzten Schritt. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, wissenschaftliche Praktiken zu verteidigen, ohne in diesen nostalgischen Positivismus zu verfallen. Ich skizziere Ihnen meinen Versuch in zwei Schritten. Das wird jetzt notwendigerweise tatsächlich etwas skizzenhaft, weil das ein Arbeitsprogramm ist, an dessen Umsetzung ich natürlich noch sitze. Besonders in meiner Diskussion des Abgrenzungsproblems hat sich gezeigt, dass der nostalgische Positivismus die Einheit der Wissenschaft nur konstruieren kann, indem er die Vielfalt und Geschichtlichkeit wissenschaftlicher Praktiken sowie die Kontextualität ihrer Erkenntnisse ignoriert. Eine realistische Betrachtung wissenschaftlicher Praktiken wird daher weder die Praktik noch die Ergebnisse der Wissenschaften idealisierend auf einen epistemisch souveränen Standpunkt stellen dürfen, also auf einen Standpunkt, der von diesen Praktiken abgekoppelt ist und nicht von den Konflikten erreicht wird. Und das heißt, man braucht eine sogenannte nicht souveräne Erkenntnistheorie, um das zu tun. Und ich kann jetzt an dieser Stelle nicht die vielfältigen Vorschläge in diese Richtung durchgehen, die insbesondere aus der feministischen Epistemologie kommen. Meine Überlegungen schließen daran an, dass Wahrheit in verschiedenen Feldern der Philosophie oft als Kraft verstanden wird und auch in der Wissenschaftstheorie, beispielsweise wenn Bruno Latour schreibt, dass Wahrheit wie Elektrizität durch die Verkettung wissenschaftlicher Praktiken zirkuliert. Und ich glaube, dass wir diese Idee, Wahrheit als Kraft zu beschreiben, ausbuchstabieren können über 4 Merkmale, die ich Ihnen kurz vorstelle. Erstens haben wir als Ursprung von Wahrheiten bereits die sozialen Praktiken ausgemacht, aus denen sie emergiert. Und der Emergenzbegriff ist hier wichtig. Wahrheit geht aus diesen Praktiken hervor, in denen es auch andere Kräfte, beispielsweise soziale Macht von Akteuren, gibt. Aber sie ist eben nicht, sie emergiert, sie ist nicht rückführbar auf diese anderen Kräfte. Ihr zweites Merkmal ist ihre vergleichsweise schwache Stärke. Das heißt, Wahrheit wird leicht durch diese anderen Kräfte überschrieben oder verformt. Drittens sind die Ziele von Wahrheit exklusiv Subjekte, in denen sie viertens eine Art von Sperrklinkeneffekt bewirkt. Sobald eine Wahrheit aus einer sozialen Praktik emergiert, erscheint es für die daran beteiligten Subjekte, als würde die Praxis bereits einem vorher bestehenden Sachverhalt entsprechen. Und sie werden es daher nahezu unmöglich finden, zum Zustand vor der Emergenz von Wahrheit zurückzukehren. Deswegen mag Wahrheit im Vergleich mit anderen Kräften schwach sein, aber dieser Sperrklinkeneffekt, dieser Ewigkeitsanschein sorgt dafür, dass sie sehr lang anhaltende Wirkung hat. Und das gilt auch für, also das gilt nicht nur für irgendwie epochale, umstürzende Wahrheiten, das gilt auch für kleine, alltägliche Wahrheiten, was ich Ihnen mit diesem einen Beispiel noch verdeutlichen will. Das stammt von Linda Alkoff, die schreibt: Muss ich, nachdem ich neue aufwühlende Fakten über meinen Ex-Ehemann erfahren habe, die Wirklichkeit unserer Ehe insgesamt anders bewerten? Ich war mehrere Jahre glücklich, wir entwickelten große emotionale Intimität und starke wechselseitige Unterstützung und auch nachfolgende Offenbarungen über ihn können diese Geschichte niemals komplett verändern. Aber meine Bewertung von ihm und unserer Beziehung fehlten einige wichtige Elemente. Das liegt nicht einfach daran, und deswegen kommt sie zu einer neuen Bewertung. Und das liegt nicht einfach daran, dass er sich verändert hat oder ich mich, obwohl wir uns beide natürlich verändert haben. Es liegt daran, dass die Wahrheit meiner gelebten Wirklichkeit und selbst unserer geteilt erlebten Wirklichkeit sich verändert hat. Das heißt, hier sehen Sie, was es bedeuten kann, dass eine Rückkehr sozusagen vor die Emergenz dieser neuen Wahrheit nahezu unmöglich ist. Auch in diesem Bild von Wahrheit als Kraft können Sie ganz unterschiedliche Wahrheitstheorien entfalten, die dann spezielle Wahrheitsbegriffe artikulieren. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in allen Fällen, wenn man Wahrheit als Kraft expliziert, sie plural und agonal expliziert. Und diese Agonalität ist relevant, weil die Pluralität von Wahrheit natürlich immer den Relativismusverdacht auf den Plan ruft. Aber Relativismus ergibt sich eben nicht allein aus der Annahme pluraler Wahrheiten, sondern immer auch zweitens aus der Annahme, dass diese pluralen Wahrheiten gegeneinander gleichermaßen gültig und insofern gleichgültig sind. Und wenn Sie Wahrheiten als agonal, also als gegeneinander gerichtet, als Kräfte, die miteinander ringen, verstehen, dann gibt es vielleicht plurale Wahrheiten, aber sie sind sich sicherlich nicht gleichgültig. Lassen Sie mich zum letzten Schritt kommen, weil die Frage ist ja, was nützt einem solche abstrakten Überlegungen über Wahrheit eigentlich für das konkrete Problem mit dem Wissenschaftsverachtung und der Frage, wie man sie verteidigen kann? Sie nützt, so würde ich sagen, weil wir damit eine Art bescheidenes Abgrenzungskriterium finden können, das uns hilft, wissenschaftliche Praktiken zu verteidigen. Wie die meisten neueren Vorschläge für dieses Abgrenzungskriterium ist es dieses bescheidene Kriterium, ich sollte das Kriterium vielleicht nennen. Das ist natürlich die Emergenz von Wahrheit in den wissenschaftlichen Praktiken. Ja, also die These ist, dass wissenschaftliche Praktiken insofern reichhaltiger sind als andere, weil in ihnen Wahrheit tatsächlich emergiert und nicht rückführbar ist auf diese anderen Kräfte, während dort, wo sozusagen, und die Unterscheidung ist einfach, können wir das, was als Wahrheit ausgegeben wird, auf andere Kräfte zurückführen oder können wir das nicht? Dort, wo wir das können, beispielsweise auf ökonomische Macht oder auf politische, da haben wir es nicht mit Wahrheit zu tun. Also, Sie sehen an diesem Kriterium, dass es lokal in dem Sinne ist, Sie müssen schon die Praktiken selber untersuchen. Sie können nicht sozusagen bequem als Philosoph am Schreibtisch sitzen und nur über die Theorien oder Theorieteile reflektieren, wie beispielsweise Popper. Das ist ein anfechtbares Kriterium, weil Sie diese Irreduzibilität von Wahrheit natürlich nie beweisen können, sondern stattdessen nur darlegen können, dass es keine Aktivitäten in der Praktik gibt, die versucht, andere Kräfte als Wahrheit auszugeben und die insofern die These von der Emergenz von Wahrheit widerlegen würde. Und hier helfen die bekannten Kriterienkataloge für Pseudowissenschaften, also beispielsweise Autoritätshörigkeit, das systematische Ausblenden widersprechender Daten oder die selektive Auswahl von Beispielen. Aber diese Kataloge liefern nicht selber schon das Abgrenzungskriterium, sondern sie zeigen nur, dass keine Emergenz von Wahrheit vorliegt und das ist das Kriterium. Das ist insofern wichtig, weil es natürlich auch gut begründete Autoritätsglauben in den wissenschaftlichen Praktiken selbst gibt. Ja, also das alleine würde als Kriterium natürlich auch nicht reichen. Drittens sollte ich noch dazu sagen, dieses Kriterium ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Das heißt, was Sie nicht damit kriegen, ist sowas wie ein Wesen von Wissenschaften, sondern nur diese Abgrenzung zur Pseudowissenschaft, weil es natürlich auch andere Wahrheitspraktiken in unserer Gesellschaft gibt, die nicht wissenschaftlicher Natur sind. Sie haben, wenn ich das richtig gehört habe, schon über juristische Wahrheitspraktiken beispielsweise gesprochen. Es ist natürlich gar nicht so einfach festzustellen mit diesem Kriterium, ob jetzt eine Wahrheit tatsächlich emergiert oder nicht. Aber ich möchte Ihnen in meinem letzten Beispiel zeigen, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Und oft reicht es schon, auf die Sorgfalt zu achten, mit denen die Beteiligten an so einer Praxis selbst versuchen zu prüfen, ob da Wahrheit emergiert oder nicht. Und deswegen betrifft mein abschließendes Beispiel Eimer. Die historischen Temperaturmessungen, aus denen die Klimawissenschaften die globale Durchschnittstemperatur sowie den Erwärmungstrend berechnen, zeigten nämlich lange Zeit eine Anomalie, insbesondere im August 1945 von etwa 0,3 Grad. Das ist gigantisch. Und auch nach langem Suchen konnte niemand ein physikalisches Ereignis finden, das diesen plötzlichen Temperatursturz erklärt. 2008 zeigte dann eine Studie, dass diese Anomalie auf die Eimer zurückgeht, mit denen Meerwasser für die Messung entnommen wurde. Ab August 1945 wurden die meisten Messungen nicht mehr von amerikanischen, sondern von englischen Schiffen durchgeführt, die das Wasser in nicht isolierten Eimern einholten, anstatt das zur Kühlung der Schiffsmotoren einfließende Meerwasser direkt zu messen. Nicht isolierte Eimer liefern eine etwas zu tiefe Temperatur, direkte Messung dagegen eine etwas zu hohe Temperatur. Berücksichtigt man beide Abweichungen, verschwindet diese plötzliche Temperatursturz. Einerseits demonstriert das, glaube ich, ganz gut, welche enorme Sorgfalt Sie in den wissenschaftlichen Praktiken aufbringen müssen, um nicht vermeintlich einer emergierenden Wahrheit auf den Leim zu gehen, die doch in der Tat zurückführbar ist auf andere Faktoren. Andererseits kann man an den Reaktionen von KlimawandelleugnerInnen auf diese Korrektur verfolgen, wie daraus die Halbierung des gesamten Trends der Erderwärmung wurde oder gleich die Widerlegung aller IPCC-Berichte. Und abgesehen von den dabei gemachten Fehlern, wie der Verwechslung von Eimertypen, zeigt sich, wie wenig Sorgfalt KlimawandelleugnerInnen den Daten und Berechnungen entgegenbringen. Statt zu prüfen, ob eine vermeintliche Wahrheit nicht eben doch auf andere Kräfte reduzierbar ist, versuchen sie, im Netzwerk aus Denkfabriken, industriellen SpenderInnen und ehemaligen WissenschaftlerInnen gezielt politische und ökonomische Macht als Wahrheit auszugeben. Im Zentrum dieser Praktiken steht die Pflege und Weiterentwicklung der dazu genutzten Strategien, wie dem Schüren künstlicher Zweifel und Kontroversen. Und ich glaube, dass man diese Praktiken genauso aufmerksam studieren sollte wie die wissenschaftlichen Praktiken. Ich komme zum Schluss, aber es gibt noch einen Punkt, der mir wichtig ist. Ich behaupte hier nicht, dass der entscheidende Unterschied zwischen den Praktiken der organisierten KlimawandelleugnerInnen und den wissenschaftlichen Praktiken darin liegt, dass erstere von ökonomischen und politischen Kräften verunreinigt sind. Wissenschaftliche Praktiken sind nicht weniger reich an ökonomischen und politischen Kräften, aber, und das ist tatsächlich der Punkt, der mir am Herzen liegt und mit dem ich enden möchte, wissenschaftliche Praktiken sind eben reichhaltiger als das, weil auch noch zusätzlich Wahrheit aus ihnen emergiert. Das heißt, wir müssen aufhören, wissenschaftliche Praktiken, ob explizit oder implizit, von vermeintlich nicht epistemischen Einsprengseln reinigen zu wollen, um sie dann durch ihre Reinheit zu unterscheiden, sondern wir sollten sie eben als reichhaltiger erkennen. Und das mag im Einzelfall schwieriger festzustellen sein, als sich auf so eine einheitliche wissenschaftliche Methode aus der Distanz zu berufen oder auf irgendeine erfundene Form von Werturteilsfreiheit. Aber der Vorteil ist, dass sich das schon durch entsprechend sorgfältige Analysen feststellen lässt und dass diese Verteidigung dann nicht den Nachteil hat, Wissenschaft einfach idealisieren zu müssen. Damit ende ich mal. Das war schon lang genug, fürchte ich.
Lang, naja, aber vor allen Dingen spannend fand ich. Frieda Vogelmann habt ihr gehört, Professor für Epistemologie und Wissenschaftstheorie an der Uni Freiburg. Mit einem Vortrag über die Diagnose des postfaktischen Zeitalters und ihre Bedeutung für die Wissenschaft. Ja, und zum Thema Wissenschaft, Vertrauen und Wahrheit, da hatten wir auch in der letzten Folge einen sehr, sehr spannenden Vortrag. Da hat die Wissenschaftsjournalistin Corinna Hennig über Wissenschaftskommunikation in Krisenzeiten gesprochen.
Was bedeutet es, wenn von Lüge in der Wissenschaftskommunikation die Rede ist? Und wie kommt dieser Eindruck, wir sind nicht ganz dicht bei der Wahrheit, zustande? Ist die Wissenschaft und damit auch die Wissenschaftskommunikation in einer Vertrauenskrise? Wer sich in sozialen Medien in die freie Debattenarena begibt, der hat manchmal den Eindruck, er ist mit einem Feuerlöscher gegen einen Flächenbrand unterwegs. Das Narrativ Schuld hat sich als Bremse einer konstruktiven Debatte zur Pandemiebewältigung erwiesen und darüber hinaus. Was also ist zu tun? Mehr Empathie in der Wissenschaftskommunikation? Scientific Literacy? Transparenz?
Ja, den Vortrag kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Den findet ihr, wie alle Hörsäle, in der DLF-Audiothek-App auf unserer Seite oder in eurem Podcatcher, wo ihr eben gerade so unterwegs seid. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.